Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben, es gibt gute Neuigkeiten und gleich drei an der Zahl, oder wenn wir das heutige Thema mit reinzählen, dann sind es sogar vier. Es gibt den lang erwarteten dritten Teil unserer Schwarzwild-Serie. Ihr wisst, das ist die Schwarzwild-Serie, mache ich zusammen mit Olli, mit Oliver Keuling. Also dem, denke ich, muss ich nicht mehr vorstellen. Wir zwei hatten wieder mächtig Spaß und ich habe auch ordentlich was dazugelernt, insbesondere über das, man höre und staune, Jagdverhalten der Wildschweine. Aber ja, das hört ihr gleich selber am besten. Dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich teste seit einigen Monaten Pfanner und Protos-Produkte und habe die unglaublich schätzen gelernt. Habe mich auch schon in den, aktiv in den Verbesserungsprozess mit eingebracht und da das ist ziemlich cool, wenn man sieht, wie seine eigenen Ideen in die Produktentwicklung einfließen. Diesen Dialog, der sich da im Laufe der Monate entwickelt hat, hat sich eben auch zwischenmenschlich eine ganz gute Beziehung zum Pfanner und Protos CEO entwickelt und da sind wir zwei dann übereingekommen, auch in Abstimmung mit Vortex, dass Pfanner Protos eben in Zukunft auch als Sponsor von Jagdcast mit auftreten wird. Und das freut mich sehr, weil, und da habt ihr auch gleich das erste positive Resultat für euch, es geht nicht nur weiter mit Jagdcast als Audio-Podcast, sondern ich habe auch das erste Jagdcast-Video veröffentlicht und auf YouTube hochgeladen. Also schaut einfach auf YouTube unter Jagdcast oder auf unserer Facebook-Seite, da ist es verlinkt. In dem Video geht es um die Inzuchtfalle beim Rotwild und da habe ich dezidiert eben die Ursachen und die im Zusammenhang mit der Verinselung stehenden Probleme herausgearbeitet, aber es nicht dabei belassen, sondern eben auch Lösungsansätze präsentiert. Und das Ganze ist durchweg untermalt von wirklich beeindruckenden Einblicken in das Leben des Rotwildes, die ein Freund von mir gefilmt hat. Und selbst wenn euch die Materie Inzuchtfalle nicht interessiert, kann ich nur wärmstens empfehlen, das Video anzuschauen, weil das Bildmaterial, was Gernot da produziert hat, ist wirklich großartig. So, und an dieser Stelle hätte ich eigentlich eine gut vorbereitete Vorstellung meiner Sponsoren verlesen sollen. Da diese Woche aber ganz anders verlaufen ist als ursprünglich geplant, ich mich um Wildunfälle, ein entlaufenes Kälbchen, was wir nachsuchen mussten, und die Nachsuchen nach den ersten Drückjagden kümmern musste, wollte, durfte, muss es heute reichen, dass euch Jagdcast von Vortex Optics, Pfanner Schutzbekleidung und Protos präsentiert wird. Ich bin den drei Unternehmen unglaublich dankbar und ganz ehrlich, ihr solltet es auch sein, weil dafür gibt es Jagdcast umsonst. Viel Spaß mit dem Interview. Moin Olli, schön, dass du wieder da bist.
Ja.
Ich freue mich immer auf unsere Gespräche, du.
Ja, war jetzt lange Pause, ne?
Ja, definitiv. Und nur zum Hintergrund für die Zuhörer, wir haben die ganze Sendung auch schon mal aufgenommen. Nur leider hat die Technik da nicht mitgespielt und Olivers Stimme kam komplett verzerrt computermäßig rüber und das wollten wir euch einfach nicht antun. Deshalb steigen wir heute nochmal ein und das macht es aber natürlich extra schwierig, weil wir über Dinge reden, über die wir schon geredet haben. Also, aber wir geben uns einfach mal Mühe und deshalb fangen wir auch einfach mal mit zwei Zuhörerfragen an, die wir letztes Mal noch nicht hatten.
Mal was anderes, ja.
Ja, der Johannes Klein, der hat nämlich eine Frage gestellt zum Geschlechterverhältnis beim Schwarzwild. Er hat mal eine Bache aufgebrochen und sich die Tracht genauer angeschaut und da war eine frappierende Differenz zwischen den Geschlechtern. Erzähl uns doch mal, wie sich das so verhält beim Geschlechterverhältnis, vielleicht auch tatsächlich ganz früh angefangen noch in der Tracht und wie sich das denn vielleicht eben auch im Laufe der Jahre verändert.
Ja, da muss man tatsächlich weit ausholen, ja. N gleich 1 ist natürlich immer erstmal schwierig, ne? Also das kann ja mal rein zufällig sein, dass man da eine Verschiebung hat, aber tatsächlich gibt es auch diese Verschiebung. Französische Kollegen hatten das schon mal vor ein paar Jahren untersucht und gesagt, nein, da gibt es nichts. Und wir haben das aber in unseren jetzt auch schon 20 Jahre laufenden Reproduktionsuntersuchungen doch gefunden, dass es Jahre gibt, wo es eine Verschiebung gibt. Also im Normalfall kommen die Frischlinge in einem ganz, ganz leicht zum weiblichen hin verschobenen Geschlechterverhältnis zur Welt. Das ist auch in der Tracht schon so. Was sicherlich daran liegt, wir haben ja einen Sexualdimorphismus beim Schwarzwild, also die Keiler werden größer und schwerer. Und den gibt es im Schnitt auch schon bei den Föten, also bei den ungeborenen Frischlingen. Das heißt, ein männlicher Frischling beim Rotwild genauso, ne? Ein männliches Kalb, zu gebärendes Kalb, kostet mehr Energie. Ja, weil die Produktion sozusagen dieses Jungtiers mehr Energie frisst. Und das heißt, es ist einfacher, mehr weibliche zu produzieren. Trotzdem ist das Geschlechterverhältnis nur leicht verschoben. Das hat aber auch den Sinn, gerade bei so einer Art wie dem Schwarzwild, die sind ja darauf ausgelegt, sich so schnell wie möglich zu vermehren. Also viel weiblichen Nachwuchs zu bringen, weil wir brauchen ja nur einen Keiler für 5, 10, 15 Bachen. Ja, also rein theoretisch. Umso mehr weiblicher Nachwuchs kommt, umso schneller können sie sich vermehren, umso schneller können sie Gebiete besiedeln. Und wir sind ja bei uns immer noch da, dass nicht alle Gebiete in Deutschland wieder besiedelt sind. Weitgehend ja, aber es gibt natürlich noch kleine Lücken. Ja, also in Ostfriesland gibt es noch Ecken, wo noch nur mal Schwarzwild durchzieht oder vielleicht gar keins. Und bei euch in Nordfriesland auch noch Ecken, wo mal ein Überläufer durchzieht und das war's. Ne, so. Das heißt, wir sind da immer noch an dieser Stelle, wo sie sich noch weiter ausbreiten wollen und können und auch einfach noch in höheren Dichten vorkommen können. Es gibt aber dann, und das haben wir tatsächlich festgestellt, es gibt Jahre, wo es eine Verschiebung zum Männlichen hin gibt. Also wo wir plötzlich nicht mehr, ich sag mal, 52% weiblich, 48% männlich in der Tracht haben, sondern wo wir tatsächlich plötzlich das umgedreht haben, ne? Oder bei 55% männlich sind. Das hört sich nicht viel an, ist aber schon eine ganze Menge, weil wir nachher irgendwo bei 10% Unterschied sind in dieser Verschiebung. Und das konnten wir korrelieren. Das passierte nur in Jahren, wo wir und Jahren und Gebieten, wo wir eine ohnehin hohe Dichte an Schwarzwild haben und dann eine schlechte Ernährungslage war. Ja, dann verschiebt sich das im Mittel. Über alle Bachen, die wir untersucht haben, dann verschiebt sich das. Und wir haben auch beim Fangen der Frischlinge, als wir die besendet haben und markiert haben, auch festgestellt, dass wir zumindest 2 Jahre mal hatten, also zweimal habe ich das beobachtet, wo wir ganz, ganz viele männliche Frischlinge gefangen haben. Ja, und da findet tatsächlich was statt. Das heißt dann eben, es vermehren sich nur die sich so einen teureren männlichen Nachwuchs leisten können. Also die großen, schweren Bachen, die kleinen vermehren sich nicht so stark. Und dadurch verschiebt sich das dann mehr, weil die großen Bachen kriegen eben eher männlichen Nachwuchs. Ist bei uns Menschen tatsächlich auch so, eine gut ernährte Mutter, es gibt auch die viel Zucker zu sich nehmen, die immer den süßen Kaffee trinken, die kriegen eher männlichen Nachwuchs. Das ist ganz, ganz seltsam. Also es gibt wahnsinnig viele Parallelen zwischen Mensch und Wildschwein. Ne? Also das mit dem vom Affen sind wir anscheinend weiter weg als von der Sau. Aber ja, da gibt es dann immer so Verschiebungen und dann sieht man natürlich, wie jetzt der Herr Klein, dann auch dieses Extrem, dass es total verschoben ist, eben auch stärker. Ne?
Also in besonders schlechten Jahren fokussiert sich die ja, Fortpflanzung dann eben auf die stärkeren Bachen, kann man das sagen. Und
Ja, also von daher, weil sie sich das immer noch leisten können, sich zu vermehren und grundsätzlich eben auch mehr männliche gebären, ne? Ob es wirklich einen echten Sinn dahinter gibt, aber wir vermuten schon, der Sinn dahinter ist, jetzt müssen wir uns ja nicht mehr stark vermehren, um die Fläche zu besiedeln, sondern jetzt müssen wir uns weniger vermehren, damit wir uns nicht im nächsten Jahr alle gegenseitig alles wegfressen. Aber unsere Gene sollen ja überleben. Und die männlichen sind ja die, die dann eben auch abwandern würden. Das heißt, wenn sie groß genug sind, würden die abhauen, nicht mehr vor Ort was fressen und die Gene weitertragen. Hoffentlich in ein Gebiet, wo die Ernährungsgrundlage besser ist. Dass das ja bei uns ganz inzwischen die Ausnahme ist, dass die Ernährungsgrundlage schlecht ist, das weiß die Natur noch nicht.
Haben wir denn überhaupt noch schlechte Jahre? Also wenn wir jetzt erstmal
Ganz
über den
selten.
deutschsprachigen Raum reden, kommt sowas überhaupt noch wirklich vor?
Ganz selten, ganz selten. Also was immer wieder reinhaut, sind natürlich Spätfröste. Na, das haben wir auch häufiger oder im Verhältnis häufiger. Dann haben wir natürlich in unseren Sandbüchsen Lüneburger Heide, Brandenburg einfach auch teilweise schlechte Nahrungsqualitäten. Na, der reine Kiefernwald bietet nicht so viel. Und wenn das große Waldflächen sind, dann gibt es da tatsächlich Sauen, die nie das Licht des Feldes erblicken, ne, weil die wissen einfach gar nicht, dass es Felder gibt. Die müssen sich von dem Wald ernähren und die haben natürlich dann auch mal Mangeljahre, wo kein Mastjahr ist, wo es wirklich mal schlecht sein kann. Aber auf die gesamte Fläche, wir haben ja nur 30% Waldbedeckung in Deutschland, ja, die können ja die Felder großteils nutzen und die sind eigentlich jedes Jahr verfügbar. Wobei man natürlich so in so Jahren wie jetzt im vergangenen Sommer, der so knalleheiß und lang und trocken ist. Das hatten wir 2018 schon, das hatten wir 2003 schon. Ja, dann sind die nicht draußen in den Feldern. Das ist denen viel zu heiß. Die überhitzen ja. Die können ja nicht schwitzen. Ja. Von daher ist es dann wieder so, dass sie dann eigentlich nicht schon fett aus den Feldern wiederkommen können, weil sie ja gar nicht in den Feldern sind. Und wenn dann ein Fehlmastjahr kommt, was wir dieses Jahr jetzt wieder nicht haben, ne? Wir haben jetzt eine extreme Mast gerade wieder, aber dann haben die ein Problem.
Ja.
Und dann vermehren sich die Frischlingsbachen noch nicht und dann hast du diese Verschiebung, oder viele der Frischlingsbachen vermehren sich dann noch nicht und dann hast du diese Verschiebung im Geschlechterverhältnis.
Ja, also du hast vorhin eingangs gesagt, dass wir natürlich an den Rändern der Population Ostfriesland, Nordfriesland, und vielleicht finden wir noch die eine oder andere Ecke, ja durchaus noch Raum für Expansionen haben, aber wir werden ja im Zentrum der Vorkommen weitestgehend die Sättigung zumindest in einigen Ecken haben. Wie wirkt
Nö.
sich das? Nee?
Nö. Nee, wenn wir uns angucken, was wir da für Dichten haben, dann geht da noch ein Mehrfaches. Ja, also das, was so die hypothetische Kapazitätsgrenze, natürlich ist das beim Schwarzwild mit Kapazitätsgrenze, das ist ja kein echter K-Stratege, auch kein echter R-Stratege, aber die sind eher auf der schnellen Seite des Slow-Fast-Kontinuums, also des Langsam-Schnell-Kontinuums, ne, schnell vermehren. Und die sind da noch eine ganze Ecke von weg. Wir hätten nach den derzeitigen Bedingungen in den Gebieten, wo wir jetzt gute Schwarzwildbestände haben, also ordentlich Schwarzwild schon haben, hätten wir ohne Bejagung in 3 Jahren dann wahrscheinlich auch so ein Maximum erreicht. Aber da geht was mit. Also wir kennen Zahlen aus Südostasien, wo wir permanente Dichten von 40 Sauen pro Quadratkilometer, also pro 100 Hektar.
Okay.
Ja, also sowas wird bei uns auch gehen. Pohlmeier hatte mal eine Zahl von 10 Frühjahrsbestand dann natürlich genannt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also womöglich geht noch mehr.
Ja.
Weil wir einfach, unsere Landwirtschaft ist auch immer produktiver, ne? Dann wird es allerdings schwierig, das ist immer so mein Argument auch gegen eine Abschaffung der Jagd. Dann wird es nämlich für uns schwierig, wenn wir jetzt all das Wild, nicht nur das Schwarzwild, gewähren lassen und nicht mehr bejagen. Dann können wir aus Deutschland ausziehen, weil wir keine Landwirtschaft mehr betreiben können.
Ja, gut. Also wir sind
Ja.
Weltmeister im Zäunebauen. Ich glaube, das kriegt
Ja,
man dann auch noch
aber
hin.
dann kriegen wir ein Problem mit unserem Artenschutz. Dann geht es ja nicht mehr nur um diese Arten, dann geht es ja auch um andere Arten. Also Zäune bauen ist nicht. Nein, ist auch, machen wir nicht. Rüber.
Ja, du, wäre ich sofort bei dir. Ich habe mir nur gerade in den letzten Monaten die Lebensraumzerschneidung intensiv angeguckt mit Blick auf den Rotwildmanagementplan und ich muss sagen, ja, wir können gut Zäune bauen und wir
Ja,
machen
können
es
wir, ja.
hemmungslos.
Ja, aber in dem Fall wären wir ja bei sehr kleinparzelligen Geschichten dann.
Ja.
Das hier sind ja jetzt großräumige Zerschneidungen, was du meinst, ne, entlang einer Autobahn oder Bahntrasse. Da haben wir
Knickanpflanzung,
großräumige
Wald
Zerschneidungen,
auf.
die zerschneiden natürlich Blöcke, aber wenn wir sagen, wir wollen die Landwirtschaft erhalten, dann würde ja quasi jeder Feldblock eingezäunt werden. Und dann sind wir ja auf einer noch anderen Schiene. Dann kann sich ja kein Tier mehr fortbewegen.
Ja, ich sage nur, dass vieles nicht zwangsläufig auf gesunden Menschenverstand basiert. Also es ist so
Ja, okay,
einiges
das wissen wir
denkbar.
auch.
Ja. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf das Thema zurückkommen, weil, okay, in Deutschland gibt es diese Bereiche offensichtlich noch nicht, aber du guckst ja auch über den Tellerrand hinaus. Was passiert denn, wenn eben diese 40 Stück pro 100 Hektar, wenn diese Dichte erreicht ist? Hat man das schon untersucht?
Soweit ich weiß, nicht beim Schwarzwild, ne. Also, und ich kenne die Literatur ziemlich gut. Nee, beim Schwarzwild nicht, aber ich vermute, dass es wie bei anderen Arten dann auch es erstmal wird es einen innerartlichen Stress geben. Das heißt, sie werden sich nicht mehr so schnell und gut entwickeln. Sie werden vielleicht auch nicht mehr so viel zu fressen haben. Also es fängt halt an mit dem innerartlichen Stress. Und der führt dann auch trotz guter Ernährungsgrundlage dann dazu, dass zumindest ein Teil der Frischlingsbachen nicht mehr im ersten Jahr geschlechtsreif wird, sondern erst später. Dass sich nicht mehr alle vermehren können. Dann, na, das heißt, die Reproduktion sinkt. Das haben wir auch, beobachten wir ja auch bei anderen Arten zum Teil. Dann wird es tatsächlich irgendwann zu Nahrungsengpässen, nicht, vielleicht nicht Knappheit, aber Engpässen kommen, sodass auch Tiere wegsterben, im Winter zumindest. Dann haben wir natürlich durch die hohe Dichte eine hohe, viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit von Krankheitsübertragungen, dann auch für die Art relevante Krankheiten, ne? Also die auch wieder reproduktionshemmend sein können oder eben auch sterblichkeitserhöhend. So, und dann reguliert sich das quasi auf einem Niveau ein, wo das ganze Zusammenspiel, das ist immer die Kapazitätsgrenze, ist nie nur die Nahrungsgrundlage, sondern es ist dann immer alles, ja. Die Krankheiten und. Und auch die Jagd ist da drin, ist natürlich keine natürliche Kapazitätsgrenze dann mehr, aber die Jagd spielt bei uns dann auch eine Rolle. Also, und die Prädatoren. Na?
Okay,
Also,
interessant. Da möchte ich nochmal nachhaken. Also zum einen finde ich es erstmal interessant, dass wir die Situation noch in keiner Gegend ja, im deutschsprachigen Raum haben. Aber was das Thema Krankheiten angeht, hast du ja gerade schon gesagt, mit zunehmenden Dichten breiten sich zwangsläufig eben auch Krankheiten leichter aus. Wir haben alle die Schweinepest vor Augen, die afrikanische oder die klassische. Aber da gibt es doch bestimmt noch mehr, oder?
ja, also es gibt sehr, sehr viele Krankheiten, die das Schwarzwild haben kann. Das war mal auf einer Tagung ein US-amerikanischer Kollege, der so auf Zoonosen einging in seinem Vortrag. Ganz toller Vortrag. Und er hatte eine Folie, da konntest du nichts lesen, aber wirklich nichts. Na, das war so ganz, ganz klein geschrieben. Und er sagte, das sind all die Krankheitserreger, die Wildschweine, Schweine, na, also Hausschwein, Wildschwein ist ja dieselbe Art, aber ne, was die so tragen können. Und dann machte er die nächste Folie, konnte man auch nichts mehr lesen, aber es war zu erahnen, was das sein könnte, und sagte, das sind jetzt die Krankheiten, die wirtschaftlich oder für den Menschen relevant sind. Und dann nächste Folie, das sind jetzt alle Zoonosen, also nur noch für den Menschen, auf den Menschen übertragbare Arten. Und dann nahm er daraus nochmal welche und die konnte man dann endlich lesen. Ja, also es ist unglaublich viel, was die an Krankheiten tragen können. Weil die ASP und die KSP, das sind jetzt die uns vor Augen schweben. Dann Aujetzki natürlich, ne? Die Pseudowut. Ganz extrem, wo wir auch immer wieder Ausbrüche haben, wo wir auch immer wieder Fälle haben. Und das ist natürlich auch, wo ich eigentlich am meisten Bammel beim Schwarzwild vorhabe, wenn wir die Dichten, ne, die Bestände nicht im Griff behalten oder vielleicht auch ein bisschen mal runterregulieren, dann wird es uns irgendwann ganz, ganz schwer, das Schwarzwild vernünftig zu bejagen, weil wir dann quasi nur noch von der Einzeljagd und ganz, ganz sauber schießen können. weil wir keine Nachsuchen mehr machen können und nichts, weil wir keine Hunde mehr zur Schwarzwildjagd einsetzen können. Ja, weil der Hund, der sich daran infiziert, der stirbt binnen 7 Tagen.
Ja, du
Punkt.
meinst jetzt Ojeski, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Und wenn wir das, und da müssen wir Jäger selber eigentlich auch ein bisschen nachsteuern und sagen, wenn wir in Zukunft noch vernünftig Schwarzwild jagen wollen, ja, und das muss nicht mal mit Drückjagden sein, sondern ein schlechter Schuss und eine Nachsuche und ein toter Schweißhund ist doch Mist. Ja. Und dann geht das nicht mehr. Dann kommt irgendwann kein Hundeführer mehr zu uns in die Reviere. Ich würde das dann auch irgendwie nicht mehr tun wollen und würde mich wieder mehr auf andere Jagdarten und verlegen und weniger mit Schalenwildbejagung dann mit dem Hund arbeiten, weil ich einfach meinen Hund nicht riskieren will. Das sind ja auch Familienmitglieder, ne?
Rennst du bei mir offene Türen ein?
Ja, dachte ich mir. Ja, aber nein, aber und dann gibt es APPV, ganz spannende Geschichte. Haben wir vor ein paar Jahren erst beim Schwarzwild mal untersucht mit den Virologen zusammen. Also eigentlich haben es die Virologen mit mir zusammen untersucht. Ich bin da immer mehr der, nicht Wasser, sondern der Blutträger, ne, der Schweißträger, der die Proben ranschafft, aber es ist eine tolle Zusammenarbeit mit denen. Und die suchen auch immer so nach neuen Viren oder auch unentdeckten Viren, die vielleicht die nächste Pandemie werden könnten, ne, wo man ein hohes Mutationspotenzial entdeckt und ein hohes Potenzial diese Art Überwindung. Und da suchen die halt auch in unseren heimischen Wildarten ab und zu mal. Und die hatten dann APPV, das ist halt, gibt keinen deutschen Begriff dafür, das ist Atypical Porcine Pestivirus, also das atypische Schweinepestvirus, was nicht Schweinepest ist, es ist ein Pestivirus. Und das ist erst vor, als wir das damals veröffentlicht hatten, war es erst so 5 Jahre vorher überhaupt entdeckt worden. Kommt weltweit in Hausschweinen vor und führt zu so einer, bei neugeborenen Ferkeln zu so einem Tremor, also so einem Schüttelfrost, wo ganz, ganz viele dran sterben. Und das verursacht wahrscheinlich 20% der Ferkelverluste. Ist natürlich wirtschaftlich sehr wichtig und dann haben wir das auch beim Schwarzwild mal untersucht und das kommt so bei uns in Ostniedersachsen in 60% der Population vor. Und scheint aber keinen großen Populationseinfluss zu haben. Also beim Wildschwein anscheinend noch völlig normal. Ja. Nur das Hausschwein kommt mit sowas dann nicht mehr klar, so wie es aussieht. Ist aber hochspannend, ne? Aber keine echte Querverbindung. Also die Biosicherheit scheint zu funktionieren. Ne? Betrifft uns Jäger zum Glück nicht, weil ist keine Art, die jetzt große Gefahr wäre, dass sie auf den Menschen überspringen könnte, steckt ke derzeit zumindest keine anderen Arten an, macht uns gar nichts. Ne? Das Einzige ist, dass vielleicht hier und da mal ein Frischling stirbt, neugeborener Frischling.
Ja, ich muss noch mal ganz kurz auf Ojeski zurückkommen, weil wir haben ja in einigen Regionen gerade im Osten des Landes eine sehr, sehr hohe Durchseuchung, breitet sich kontinuierlich Richtung Westen aus. Ich hatte da mal eine Sendung zugemacht. Damals konnte mir noch keiner wirklich sagen, wieso sich trotzdem relativ wenig Hunde infizieren. Gibt es da mittlerweile neue Erkenntnisse zu?
Weiß ich so nicht. Meine Kenntnis ist, dass also vielfach weisen wir bei diesen Monitorings ja nicht unbedingt per PCR-Nachweis akute Ausbrüche nach, sondern wir weisen eine Seroprävalenz nach, das heißt, die haben Antikörper. Und die Ojetski ist ja wie Herpes, das kann immer mal aufflammen oder nicht. Und der Hund kann sich nur infizieren, wenn es quasi aktiv infiziert ist. Und nicht, wenn das Virus inaktiv ist oder wenn es das überwunden hat. Das heißt, wir haben wahrscheinlich viel höhere Nachweiszahlen, so bei diesen Standard-Monitorings, als das, was wir tatsächlich an Hundekontakten dann nachher haben können. Und tatsächlich ist es ja auch in Deutschland, weiß ich jetzt gar nicht, wann war denn der letzte Fall. Also es ist vor ein paar Jahren sind mal so 2, 3 Fälle, das war aber dann überwiegend Österreich und einer, glaube ich, in Deutschland, sehr, sehr durch die Presse gegangen, aber dann war es auch wieder sehr still.
Ja, es ist gar nicht so lange her. Ich kann das im Nachgang der Sendung nochmal recherchieren, aber es ist nicht so wahnsinnig lange her, dass es hier in der Nähe nachgewiesen wurde. Und aber
Ja,
das muss ich.
Nachweise hatten wir, haben wir jedes Jahr auch in Niedersachsen haben wir auch jedes Jahr Nachweise. Da, wo wir viel Schwarzwild haben, gibt es dann immer mal ein, zwei. Ja, aber bei zigtausend. Ne?
Ja.
Also so viel. Gut, sie werden nicht alle untersucht, aber ich meine, das andere ist auch, wir haben auch nicht so viel Hundekontakt. Also es ist ja nicht so, dass die Hunde, sie müssen Körperflüssigkeit aufnehmen. Nur in die Schwarte beißen reicht meist nicht. Sondern sie müssen halt schon Körperflüssigkeit aufnehmen. Die ganzen jagenden Hunde da draußen tun das ja nur, wenn das Stück da dann auch tot liegt oder sie mit ihm richtig rumbeuteln müssen.
Ja,
Ja.
aber
So, und
das
da,
trifft ja
das
auf der
heißt, diese
Nachsuche oft zu.
Zusammentreffenswahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Was wir, und wir können es eben gut vermeiden, dadurch, dass wir sagen, am Streckenplatz ist der Hund schon mal gar nicht sozusagen. Ne? Und auch sonst sollte er nicht an den Tieren da so rumzergeln. Ja.
Du hast gerade bei der APPV auch die Reproduktion nochmal tangiert, dass sie sich eben auf die Ferkelverluste oder auf die Frischlingsverluste auswirkt. Da habe ich auch noch eine Frage zu. Und zwar hat Tanja, die sich gerade auf den Jagdschein vorbereitet, eben in den Lehrbüchern gesehen, dass es dort teilweise heißt, dass so eine Bache maximal 8 Frischlinge groß kriegt, weil jeder Frischling seine feste Zitze hat, und nur diese 8 Zitzen in der Regel ausreichend stark ausgeprägt sind, um die Frischlinge hochzukriegen. Und die Frage ist jetzt, ob da wirklich was dran ist und wie sich das denn gegebenenfalls tatsächlich verhält.
Da ist sicherlich was dran, das sind aber auch ein bisschen veraltete Erkenntnisse. Also wir wissen schon, dass es auch Bachen gibt, die durchaus 10 Frischlinge großziehen können. Ja, also sie haben ja mehr Zitzen, und so gut ernährt, wie sie teilweise sind, reicht dann die Milch anscheinend auch in der 9. und 10. Zitze. Na, also sie können durchaus mal 10 großziehen. Und dann gibt es auch ein sogenanntes Allo-Nursing. Das hatten Kollegen in Österreich, Sebastian Petter unter anderem, mal mit untersucht. Es kommt dazu, wenn sie quasi ziemlich zeitgleich frischen. Ne? Zwei benachbarte Kessel und dann die eine kriegt 13 und die andere nur 6. Ja, dann können da von den 13 noch zwei, drei bei der anderen Bache andocken. Und das tun die anscheinend auch. Ja, also die gehen dann zu der Tante und sagen, oh, hier ist ja noch eine Zitze frei. Und diese Zitzentreue ist ja auch erst nach einiger Zeit tatsächlich da. Also ob die dann auch so intensiv ist, weiß ich auch nicht. Das ist ja, vieles davon basiert ja auf den Beobachtungen von Heinz Meinhard, der ganz tolle Geschichten gemacht hat, aber so wie wir das heute nachvollziehen können, nicht alles ganz sauber dokumentiert hat. Also ohne das zu wollen. Ja, er war halt kein ausgebildeter Verhaltensforscher. Ja, und hat damit dann manche Dinge nicht so sauber dokumentiert, wie wir es mit heutigen Standards machen würden. Das heißt, da sind sicherlich kleine Fehler drin, aber im Grunde hat er sicherlich recht. Ja. Ja, aber es ist nicht so, dass von jedem Wurf, wo wir mehr als die 8 oder vielleicht 10 haben, und 13 ist die höchste Zahl, die uns aus Europa jetzt bekannt ist, aus Tschechien. Wir hatten 12, die Tschechen hatten mal 13, füllten in der Tracht. Ne, dass davon alle sterben müssten, weil sie eben bei der Tante sozusagen dann als Pflegekind großgezogen werden.
Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es zwei Faktoren. Zum einen können Sie bei gutem Ernährungsstand eben durchaus auch mehr Zitzen mit Milch beschicken, ausreichend. Und dann eben dieses Ammenverhalten, dass man quasi bei der Tante sich andockt. Und das beantwortet gleichzeitig nämlich die dritte und letzte Frage, ob es stimmt, dass es eben beim Schwarzwild keine Ammenverhältnisse gibt. Aber das hast du ja gerade Lügen gestraft.
Ja, ich nicht, die österreichischen Kollegen.
Ja. Ja,
Ob
klasse.
das dann, das waren zwar Gatterbeobachtungen, ob das im Freiland so 1:1 umsetzbar ist, das weiß man nicht, aber es ist genauso wie mit, ne, die können 2 Würfe im Jahr kriegen, das haben wir draußen bisher so gut wie noch nicht beobachtet. Es gibt eine belegte Beobachtung aus Berlin, wo es so ist, dass sie tatsächlich 2 verschiedene Würfe geführt hat, die Bache, die auch zu ihr gehörten. Also möglich ist das, aber es wird halt auch nicht so häufig vorkommen. Oft, wenn wir sowas beobachten, dass da 2 verschiedene Größen hinter einer Bache herrennen, ist entweder die andere Bache tot oder einfach nur gerade nicht zu sehen. Ja. Aber möglich ist das. Ich meine, ich sage das auch immer wieder gerne nicht. Umsonst haben wir uns das Hausschwein zum Haustier gemacht, weil das Wildschwein nämlich im Grunde all das, was das Hausschwein kann, schon mitgebracht hat. Schneller Körperzuwachs, hohe Vermehrungsrate, lecker sind sie dazu, ne? Hoher Fettanteil, das ist für uns Menschen ja damals, als wir uns die Haustiere gezüchtet haben, immer wichtig gewesen, bestmöglich. Und vor allen Dingen auch der Allesfresser, ne? Der auch die Reste verwerten kann. Ja, das ist ja, wenn wir über unsere Zukunft reden, wo es immer heißt, wir können uns nachher nur noch vegan ernähren, weil wir sonst nicht genügend Nahrung produzieren können, dann stimmt das so nicht, weil es einfach Flächen gibt, auf denen wir keinen Ackerbau betreiben können, wo wir halt nur eine Grünlandwirtschaft machen könnten. Ja, und dann gibt es die beiden Resteverwerter, die wir nicht in der Masse, wie wir sie heute halten, aber die Resteverwerter, nämlich die Hühner und die Schweine, wo wir einfach Nahrungsreste wieder füttern können, wo wir dann eben Fleisch drüber produzieren können. Und so könnten wir zumindest in einem deutlich geringeren Maße, aber auf solchen Flächen und mit solchen Tierarten dann eben doch Fleisch produzieren. Aber das muss dann eben in dem Fall auch gerecht und gleichmäßig verteilt werden. Und wir haben ja vorhin schon mal an der Menschheit gezweifelt.
Ja, das war allerdings in dem Gespräch vor dem Interview, also das haben
Ja,
die
in dem
Zuhörer nicht
Gespräch. Ja, aber
mitgekriegt.
tun wir immer wieder.
Ja, genau. Die Gespräche vor und nach dem Interview, die müssen wir eigentlich irgendwann auch mal mit veröffentlichen.
Müssen wir auch mal aufzeichnen. Aber das solltest du vielleicht in einem anderen Podcast dann
Ja,
machen.
genau. Genau. Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Ach so,
Ja,
ja,
habe
ich
ich
wollte nur noch,
ausgemacht. Gut.
da wollte ich nur noch mal einspringen. Und weil das ist natürlich genau ein hervorragender Punkt, ne? Wenn man die Tiere dann eben auch noch wirklich vernünftig hält, dann hat man da ja tatsächlich auch eine gewisse Synergieeffekte, ne? Und ich glaube, die hat es eben ja dann wahrscheinlich in der Vergangenheit auch über lange Jahre gegeben, bevor das Ganze eben so, ja, ich sag's einfach mal, abartig industrialisiert wurde, ne?
Ja, also genau über diese Synergien sozusagen vermuten ja einige Forscher, dass zumindest 3 der Arten eigentlich über die Synergien zu domestizierten Arten geworden sind, was ich eben sagte, ne, das Hausschwein, das Huhn, na, und der Hund, ja, der sich ja wahrscheinlich selbst domestiziert hat in der Anfangsphase.
Ja.
Ja, also der Wolf, der hinter uns Menschen hergerannt ist und gesagt hat, hier gibt's immer was.
Genau. Und deshalb
Und das
sagen viele immer, wenn wir, also wir driften sehr ab, aber das machen wir immer, wenn sich so ein Wolf dem Menschen sehr nähert, kommt sofort, ja, das ist ja abartiges Verhalten. Nee, sage ich, der ist ja nicht ohne Grund, seit 15.000 Jahren, ja, ungefähr, ne?
Es gibt ja Vermutungen, dass die ersten Ansätze der Domestikation oder der Selbstdomestikation sogar schon 100.000 Jahre sind.
Ja, siehst du. Aber das ist ja nicht ohne Grund dazu gekommen. Der hat einfach schon immer die Nähe des Menschen gesucht, ne?
Ja, und wenn wir uns unsere ja äußerst intelligenten Hunde, ja, oder nicht alle Rassen, aber ja, doch die sehr intelligenten Tiere anschauen, dann ist halt, wenn gesagt wird, der Wolf tut sowas nicht, ist einfach erstmal per se eine schlechte Aussage, weil wieso? Der Hund lernt sowas auch, also warum sollte der Wolf das nicht lernen? Und der Wolf ist sicherlich cleverer als der Hund, weil er ist eben nicht domestiziert. Ja, also der kann ganz vieles. Und gut, die meisten Fälle, wo sich die Wölfe den Menschen annähern, also die allermeisten Fälle, sind halt junge bis zu vielleicht 2 Jahre alte Wölfe, die einfach noch neugierig sind und den Menschen noch gar nicht so richtig kennen. Ja, und einfach gucken, was bist du, was willst du, hast du was für mich, bist du was für mich, ne? Ohne wirkliche Gefahr. Die sind einfach neugierig.
Ja, ich habe mir gerade die drei Fälle aus Polen angeguckt, und da kam dann noch die Konditionierung über Futter hinzu.
Ja, dann hast du natürlich nachher die Alten auch. Ich meine, der Wolf in Niederlanden jetzt, ne, der sieht für mich, auf dem Video, was ich gesehen habe, sieht der auch nach einem jungen Wolf aus. Ne? Also
Den Fall
vielleicht anderthalb, aber.
kenne ich jetzt gar nicht, aber vielleicht,
Den wollen sie
ja.
doch mit Paintball beschießen, aber gut, wir schweifen schon wieder ab.
Genau. Das ursprüngliche Thema sollte ja auch so ein bisschen sein, dass wir heute mal über zum einen die wilden Schweine weltweit und mir ganz persönlich auch immer wieder ganz wichtig, sich mit der Historie auseinanderzusetzen, über die Vorfahren, die Stammesgeschichte der Wildschweine reden. Erzähl uns doch mal bitte, teilweise Größe variiert ja bei einigen Arten erstaunlich schnell, aber wir haben ja gerade so vor 30.000, 40.000 Jahren diese Megafauna mit beeindruckend großen Tieren. Wissen wir da was über die Vorfahren der heutigen Wildschweine? Wie sahen die damals aus?
Also es gibt tatsächlich aus der Vorfahrenslinie nicht unbedingt Schweine, sondern so aus diesem Bereich gibt es tatsächlich Viecher, die ziemlich groß waren, also annähernd wie Nashörner. Nicht ganz, ne, aber annähernd so groß, die dann auch mit ja, so ein bisschen so eine Kreuzung aus Nashorn, Wildschwein und Hirscheber ausgesehen haben müssen. Ne? Also wirklich aus dieser, das ist aber dann schon von mehreren Millionen Jahren, ne? Wo ja viele Tiere so abstruse Auswüchse am Kopf hatten, diverse Hörner, mehrfache Geweihe sozusagen, also nicht nur, ne? Nicht nur zwei Stangen, sondern vier oder drei oder ne? So. Da gab es recht große Viecher, die teilweise auch räuberisch lebten, also oder überwiegend räuberisch. Ne? Da gab es eine ganze Menge verschiedenste Formen. Diese ganz großen sind mir jetzt nur so ein, zwei bekannt. Aber da ist ein französischer Kollege, zu dem ich ein bisschen Kontakt habe wegen der macht halt auch viel so Paläobiologie, also wie haben sich solche Tiere ernährt und versucht das über moderne Tierarten, über den Abschliff der Zähne oder die Spuren dann auf den Zähnen zu rekonstruieren. Und der tritt immer mal wieder an mich heran, kannst du mir mal irgendwie einen Unterkiefer vom Wildschwein besorgen, wo du weißt, in was für einer Gegend das gelebt hat und so, ne? Dass man so ein bisschen diese Herleitung dann machen kann. Und der hat tatsächlich mir auch mal ein paar Sachen geschickt, wo es verschiedenste Formen gibt, aus Afrika teilweise auch. Und ansonsten ist aber dann die engere, also sie kommen ja im Grunde weltweit vor, ne? Wir haben ja die Peccaris in Amerika, die Nabelschweine als die nächsten Verwandten der echten Schweine. Und die haben wir aber ja in Afrika, Europa, Asien, wobei Europa nacheiszeitlich erstmal nichts, ne? Oder nur das heutige Wildschwein dann recht bald. Und die sind wahrscheinlich in ja, südöstlichen Asien entstanden. Und wir würden heute vermuten, dass all die bisher als Unterarten geführten Wildschweine in Südostasien alles eigene Arten sind und nur das Wildschwein dann als besonders konkurrenzstark sich bis nach Westeuropa und Nordafrika ausgebreitet hat und quasi die Hälfte des Lebensraums von einer Art besiedelt wird und die andere Hälfte von 10, 11 verschiedenen Arten besiedelt wird. Also schon eine hohe Diversität da und gab immer ganz abstruse Formen bei den Wildschweinen. Also bei den Schweinen.
Was ist so das Abstruseste, was man sich da so vorstellen kann?
Also eigentlich würde ich sagen, ist wirklich das Kurioseste ist eigentlich wirklich dieser Hirscheber, das Babirusa in Südostasien, wo es auch mehrere Arten gibt, weil wir heute quasi jede Population, die auf einer Insel lebt, ist eine Art für sich, weil die können sich nicht natürlich mit den anderen kreuzen und deswegen betrachten wir die heute als eigene Arten. Hat ein bisschen auch was mit Artenschutz einfach zu tun. Es hat einen höheren Schutzstatus Status, wenn es in deinem Land endemisch ist, ja, dann kriegt es plötzlich, oh, die sterben ja nicht weltweit aus, wenn sie bei uns oder wenn wir sie bei uns hier ausrotten, das ist nicht ist nur eine Teilpopulation, ist ja egal, die sind ja nicht weltweit ausgestorben, aber wenn es nur deine sind, ne, die es nur bei dir gibt, dann kannst du die nicht mehr ausrotten. Und da finde ich schon dieses Abstruse, dass die im Grunde die Haderer, ne, oben ja durch die Nase quasi nach außen wachsen, und viel größer sind als die Hauer, dass das so aus dem Oberkiefer herauswächst, das ist ja schon kurios. Also was die Natur sich so ausdenkt. Und sowas gab es in früheren Zeiten auch immer wieder mal, womöglich eben auch parallele, kongruente Entwicklungen, also nicht Vorfahren der Hirscheber, sondern andere haben Ähnliches entwickelt, dass das so nach oben wuchs. Und vielfach eben auch mit denen, dass die Schädel halt so viele, ja, wie beim Warzenschwein oder beim Pustelschwein Warzen anscheinend haben, aber so Knochenauswüchse haben, dass die halt überall im Gesicht verschiedenste Wulste haben. Oder hatten dann damals.
Ja, dass sich die Natur sowas ausdenkt oder dass im Rahmen der Evolution sowas passiert, ja, denke ich, ist total normal. Was mich wundert, ist, dass sich sowas bewährt.
Ja, ist die Frage, wie gut sich das bewährt hat, ne? Also wenn wir uns die heutigen Wildschweine angucken, sind ja überwiegend die übrig geblieben, die nicht solche Abstrusitäten haben, ne? Also das Pustelschwein, die Warzen sind nicht mehr so riesig, weil das teilweise früher war, beim Warzenschwein auch nicht, ne? Also es muss benutzbar bleiben. Ja, und das stirbt dann anscheinend auch irgendwann wieder aus, wenn es zu extrem wird. Da muss dann ja nur ein Umweltfaktor reinschlagen. Also in vielen Fällen war es dann der Umweltfaktor Mensch. Aber muss nur ein Umweltfaktor reinschlagen, der zu schlechteren Bedingungen führt. Und schon kannst du damit nicht mehr überleben, weil es dann, ne, dann ist es zu groß, das Geweih, oder ne, die Zähne sind im Weg.
Ja. Wie schaut es denn da aus? Also, wir haben ja, du hast es, glaube ich, eben schon gesagt, wilde Schweine gibt es überall auf der Welt, oder?
Ja, also wilde Schweine, erstmal gibt es unsere wilden Schweine, ne? Also Sus scrofa, das Wildschwein, wenn wir jetzt mal die ostasiatischen Skrofiden jetzt als neue Arten, ja, sie sind immer noch nicht international so anerkannt, aber wir Wildschweinforscher sehen das so, dass das eigene Arten sind. Wenn wir die mal als eine Art betrachten, dann gibt es die ja schon weltweit, bis auf Antarktika. Es gibt in Südafrika inzwischen angesiedelt welche. In Nordafrika gab es sie ja immer. Da gibt es sie nicht mehr überall, aber in manchen Ecken, also Marokko, Algerien auf jeden Fall. Und an natürlich Eurasien von Portugal bis Japan, ja, von Sibirien runter bis in den tropischen Regenwald, außer im Hochgebirge und in den großen Wüsten, also in den Schneewüsten und in den Wüsten gibt es die da überall. Nord- und Südamerika im Grunde auch überall. Also USA ist ja fast voll bis Kanada rein, Mexiko und dann in größeren Bereichen, also fast ganz Argentinien, Uruguay, Teile Paraguays, Südbrasilien, echte Wildschweine, die da mal hingesiedelt wurden, 1904 nach Argentinien, Chile. Und verwilderte Hausschweine natürlich.
Nun
Australien eben.
schauen wir natürlich auch gerade im deutschsprachigen Raum viel US-amerikanisches Fernsehen und Sendungen. Da taucht immer wieder das, ich glaube zu Deutsch heißt es, das Nabelschwein auf. Wie steht das denn zu dem Sus scrofa?
Ja, also die echten Schweine, ne, die Suiden, das sind unsere afro-eurasischen Schweine, die Altweltschweine. Ne, da gibt es halt, boah, nach alter Nomenklatur waren das, glaube ich, so an die 20 Arten. Wir sind jetzt bei eben mehr. Ne, und dann gibt es die Taillasuide, die Nabelschweine in Amerika, die sich halt früh voneinander getrennt haben, sind zwei Schwesterfamilien. Und da gibt es drei oder vier Nabelschweinarten, also die Pecaris, ne, das große und das kleine Halsband-Pecari, das ist ein Weißlippen-Pecari, glaube ich. Und dann noch bei den großen gibt es wahrscheinlich zwei Arten. Ja, und in Eurasien, also in Afrika, hast du halt das das Buschschwein und das Pinselohrschwein, die beiden bunten, das Waldschwein, die zwei Warzenschweinarten und das Wildschwein. Und Eurasien dann im Wildschwein mit seinen vielleicht 10, 9 oder Unterarten. Und dann die Pustelschweine, die Bartschweine, die Babirusas und das Zwergschwein, was wahrscheinlich der Vorfahr des Hängebauchschweins ist.
Nun interessieren uns ja oder faszinieren uns ja immer wieder, insbesondere eben die Extreme. Ne? Du hast gerade gesagt, das Zwergschwein, aber ich glaube gerade auch so uns Jäger fasziniert der starke Keiler, das große Stück. Welche Schweineart wird denn am größten?
Das ist das afrikanische, das Waldschwein. Da werden die Keiler so bis 300 Kilo. Also das sind schon echte Brummer. Das gibt's beim europäischen oder eurasischen Wildschwein auch. Ne? Der Ussuricus wird auch sehr groß. Aber da ist das dann schon eher die Ausnahme beim Keiler, dass die so groß werden. Ne? Und bei den afrikanischen, das sind eigentlich so treu-doofe Tiere, der Pumba aus König der Löwen, diese Zeichentrick-Film, der sieht eigentlich weniger wie ein Warzenschwein, sondern mehr wie das Waldschwein aus. Das ist so ein ganz, ja, ganz friedliche Tiere sind das. Ist ganz, ganz lustig. Also die haben ein komisches Sozialleben auch. Da werden die Keiler, also da leben die Keiler in der Rotte mit, so ein bisschen wie Löwenrudel. Aber die müssen tatsächlich, wenn die neu eine Rotte übernehmen, müssen die alles Mögliche von dem alten Nachwuchs über sich erdulden lassen. Also Infantizid gibt's, aber er wird nicht so sehr geduldet. Die Bachen sagen, wenn du meinen Kindern was tust, dann hast du keine Chance hier. Und da müssen die sich wirklich in die Hoden beißen lassen von den Frischlingen und müssen das einfach so erdulden. Wenn die sich darüber aufregen, sagt die Mama, du nicht. Ja, nächster.
Okay.
Sehr, sehr lustig. Also tolle Videos, die ich da schon mal vor 20 Jahren oder so mal gesehen habe. Ist ganz anders irgendwie, obwohl natürlich dieses Rudelleben, Rottenleben, was sie da haben, doch auch wiederum sehr ähnlich ist unserem Wildschwein.
Ja, und auf der anderen Seite der Skala, du hast es eben gesagt, die Zwergschweine, wie groß werden die?
Die sind eher so Frischling, ne?
Ja.
Also, ja, kann ich gar nicht so genau sagen. Also, sollen angeblich die Vorfahren der Hängebauchschweine sein. Das ist aber irgendwie komischerweise nie so ganz geklärt worden. Vielleicht hat es auch keinen so richtig interessiert. Oder ich habe dann den Durchbruch auf der genetischen Ebene nicht mitgekriegt.
Mhm.
Die sind halt echt wirklich klein, ne? Also so Frischlinge in der jetzigen Größe sozusagen, ne? So wie sie jetzt gerade durch den Wald rennen. 30, 40 Kilo sowas, vielleicht noch ein bisschen mehr, weiß nicht. Recht klein, die leben, gibt nur noch eine relativ kleine Population in Nordindien, ist es glaube ich, oder in Nepal, irgendwie so die Ecke, in so, ja, so großen Schilfgebieten oder Elefantengrasgebieten, also wo du nur dieses Röhricht hast, da gibt's noch die Wilden davon, aber auch stark zurückgedrängt und wird anscheinend auch immer weniger.
Du, Hybridisierung ist in der Wildbiologie ja immer wieder ein großes Thema. Wildkatze, Hauskatze, Sika, Rotwild. Nun hatten wir hier neulich den Fall, dass, da wurde ich angerufen, kamen dann parallel auch die ersten Fotos. Man würde so etwas seltsam aussehende Frischlinge im Wald sehen. Und da sage ich sofort, nein, das sind definitiv keine Frischlinge. Das geht auffällig in die Richtung, ja, kleine Schweineart, Hängebauchschwein, irgendwas aus der Richtung. Da hat jemand die bei uns im Wald ausgesetzt.
Ja, passiert leider immer wieder. Wissen wir aus Frankreich ganz extrem, die sind da auch richtig dran, da was zu machen. Ne, also die versuchen das wirklich in den Griff zu kriegen da, versuchen da auch mit Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und ganz gezielt auch die Hängebauchschweine dann auch zu fangen, zu bejagen. Ja, also da ist da wirklich wohl ein massives Problem, das wir sicherlich bei uns in Deutschland auch stärker kriegen werden. Bis jetzt ist es noch nicht so offen, ne, aber ich sehe das halt auch bei den Hunden. Also meine Frau engagiert sich für so ein Hunde Hilfsverein sozusagen, also Hunde in Not Organisation, und die hat im Moment jetzt, ne, also die 2,5 Jahre nach Pandemiebeginn, jetzt so seit ein paar Monaten hat die richtig, richtig viel zu tun. Na, und die Leute haben sich halt wie die bekloppten Haustiere geholt am Anfang der Pandemie und wissen jetzt nicht, wohin damit. Ja, das Problem bei den Hängebauchschweinen ist, die können tatsächlich auch mit den Wildschweinen hybridisieren, tun sie teilweise auch. Es scheint so ein bisschen so, dass es nur selten überlebensfähige Nachkommen gibt, aber es gibt es. Dazu kommt natürlich auch, dass wir auch, es gibt ja auch kleinwüchsige Hausschweinrassen. Wenn die dann irgendwie laufen gelassen werden, dann hast du da natürlich auch eine echte Hybridisierung, ne? Das kann auch noch dazu kommen. Dann haben wir natürlich auch immer wieder, wenn du sagst, sehen anders aus, ne? Also Schwarz-Weiße gibt es ja schon ewig, ne? Und die Farbanomalien haben wir ja auch, oder das Farbgen, das Hausschwein-Farbgen ist ja in der Wildpopulation drin. Ja, da haben wir schon seit der Hutezeit, also seit, ne, die Hute wurde vor 200 bis 400 Jahren meistens aufgegeben, haben wir aber schon alte, aber schon farbige Hausschweine drin in unseren Genen. Also die Hybridisierung ist gang und gäbe und passiert auch immer wieder.
Ja, aber an dem Punkt würde ich ganz gerne einmal gleich ansetzen. Muss nur einmal ganz kurz noch anmerken, in unserem Fall stand natürlich erstmal die Frage im Raum, was machen wir jetzt damit? Erlegen dürfen wir sie natürlich ohne Ausnahmegenehmigung nicht. Das ist keine jagdbare Art.
Ja,
Also in dem Fall.
natürlich. Also das ist ja auch in Frankreich, ne? Die fahren ja richtig ein Managementsystem dagegen, um das zu verhindern, inklusive Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, ne? Und dann ist das mit dem Schießen natürlich auf einer Managementebene was anderes, das ist keine Jagd.
Ja, genau. Aber Hängebauchschweine oder jedwede andere Schweineart unterliegt eben nicht dem Jagdrecht. Also von daher ja, kann man nur versuchen, die möglichst schnell,
Ja,
solange sie.
Muntjacks zum Beispiel, ne?
Ja, genau.
Habt ihr in Schleswig-Holstein häufiger als wir hier? Darfst du nicht schießen als Jäger? Lass den Finger gerade, ne?
Ja, in Schleswig-Holstein, Achtung, da gibt es die Ausnahmegenehmigung. Die dürfen per Verordnung eben erlegt werden.
Ja, aber es ist auch schon wieder Ausnahmegenehmigung, dann ist es wieder was anderes, ne? Aber ja.
Genau, nee, da haben wir zusammen mit dem Land darauf hingewirkt und dass die eben per Verordnung erlegt werden dürfen. Die tauchen überall wieder auf und die stammen definitiv regelmäßig aus kleinen Garten- und Parkhaltungen. Ne?
Ja.
Ich glaube, jetzt wurde gerade wieder in Bayern einer gesichtet. Ja, aber du hast gerade darüber gesprochen. Hybridisierung, Hausschwein, Wildschwein, Hutehaltung. Sag mal, oder allgemein ist das ja die Waldweide, die man über viele Jahrhunderte betrieben hat. Aber das Hausschwein ist doch aus dem Wildschwein gezüchtet worden. Muss dieses Gen, diese nicht ohnehin schon in der Wildschweinpopulation vorhanden gewesen sein?
Nee, die ursprünglichen Hausschweine waren ja nicht bunt. Ja, die waren ja Dürer. Ne? Dürer hat doch so schöne Bilder gemalt. Und da gibt es so ein Wildschwein, was da zwischen den Menschen steht. Also, das ist ein Hausschwein. Sieht aber fast aus wie ein Wildschwein. Also, wie ein eher nackiges Wildschwein. Aber ne? Die waren ursprünglich nicht bunt und waren ursprünglich nicht so nackig, wie sie heute sind. Gut, nicht alle Rassen sind nackig, also es gibt ja auch die Wollschweine, aber das siehst du. Also wir haben auch Wildschweine auf Fotos, wo wir mit ziemlicher Sicherheit wissen, dass dort Hausschwein mit drin ist. Und die sehen teilweise, also haben die so weiße Büschel an den Ohren, an den Tellern unten, ne, oder am Gebrech, einen hellen Bauch wie die Wollschweine. Also da das kann man schon noch sehen, aber das sind dann ja später entstandene Farbgebungen. Das heißt, das ist ein verändertes Gen, ein mutiertes Gen, was dann wieder in die Wildpopulation gekommen ist. Und das kannst du eindeutig unterscheiden, ob du das ursprüngliche Gen hast oder das, was spät in den Hausrassen entstanden ist. Und da gibt es ja dann schon auch Gene, wo man erkennen kann, das ist noch ein altes Wildschwein-Gen in den Hausschweinen, weil es quasi überall vorkommt oder hier ist es verschwunden. Das kannst du dann aber ableiten. Und da ist es ganz klar, dass dieses eine Farbgen, das stammt aus den Hausschweinen, weil es eben viel später entstanden ist.
Ah, okay, gut. Das.
Ne? Also nach der Trennung Hausschwein-Wildschwein, dann wieder reingekommen ins Wildschwein. Das hast du. Hybridisierung ist auch, kommt ja auch in der Natur zwischen Zwillingsarten quasi vor, die so relativ frisch getrennt sind und dann wieder hybridisieren können. Und das kann auch durchaus zu neuen Arten führen, weil dann aus zwei Populationen, die jetzt sich unterschiedlich entwickelt haben, dann Gene zusammenkommen, die vielleicht auf inzwischen geänderte Umweltbedingungen besser passen, weil von beiden Arten jetzt in der günstigsten Konstellation natürlich dann die besten Gene zusammenkommen. Wird andere geben, die auch nur die schlechten Gene abkriegen, die dann eben gar nicht lebensfähig sind sozusagen. Na, aber die mit den guten Genen, die können dann besser überleben als die beiden Ursprungsarten.
Ja, hat aber oft auch eben ganz negative Effekte, weil wenn wir eben zwei Arten unkontrolliert miteinander hybridisieren, dann verengen wir natürlich auch den Genpool, ne?
Ja, und das große Problem, was wir ja jetzt weg vom Wildschwein, da sind wir weit weg vom Artenschutz, ne, außer bei den bei ein, zwei Unterarten in Ostasien, die sehr selten geworden sind inzwischen, sind wir sonst weit weg vom Artenschutz, aber im Artenschutz, da wo wir dann versuchen mit Wiederbesiedlung, Wiederansiedlung von Tieren oder zumindest Blutauffrischung da Gene reinzukriegen, wo wir dann wirklich immer höllisch aufpassen müssen, dass wir auch die passenden Gene kriegen und nicht uns jetzt, sagen wir mal, Birkhuhn bei uns in der Lüneburger Heide, ne, die letzten Birkhühner und wollten da vielleicht Blutauffrischung betreiben, dann können wir uns nicht einen Birkhahn aus sonst wo holen. Wir müssen erstmal gucken, ob dann ein Alpenbirkhahn oder ein schwedischer Birkhahn auch wirklich geeignet ist, da zur Blutauffrischung zu dienen.
Ja, da hat man in der Vergangenheit,
Da sind viele Fehler passiert. Das haben wir beim Rotwild.
ja.
Ja, also in Schottland ist beim, und wahrscheinlich auch bei euch in Schleswig-Holstein, ist beim Rotwild wahrscheinlich Sika-Blut mit drin. In Schottland ist es. Na, das sind Sika-Gene mit drin. Rotwild hat man im Mittelmeerraum aus verschiedensten Regionen mit reingeholt, ist da überall mit reingemischt. Genauso beim Schwarzwild. Da ist auch die eigentliche italienische Art, gibt es so eigentlich kaum noch. Kaum noch gibt es noch, ne, sondern da ist ganz viel auch nordosteuropäisches Blut mit drin. Die haben sich halt große Keiler geholt, weil die wollten auch starke Trophäen haben.
Du hast vorhin angesprochen, dass Vorfahren von Suscrofa auch räuberisch gelebt haben. Nun haben wir
Ja, ob das
vorhin.
direkte Vorfahren sind, wissen wir nicht. Aber aus der Verwandtschaft, der Grobverwandtschaft, gab es echte Räuber, ja.
Ja. Gibt es bei, also von den physischen Eigenschaften her könnten sie es ja tatsächlich auch heute noch, ne? Aber gibt's Beispiele, vielleicht auch extreme Einzelfälle beim Wildschwein oder den derzeit lebenden Verwandten, wo es noch zu räuberischem Verhalten kommt?
Also die derzeit lebenden Verwandten eher nein, weil die meisten davon doch weniger Allesfresser sind, sondern viel mehr reine Pflanzenfresser, also Warzenschwein, Waldschwein, die beiden Buschschwein, ne, Buschschwein, Pinselohrschwein, nö, alles Pflanzenfresser, die südostasiatischen auch mehr pflanzlich als Allesfresser, also schon Allesfresser, aber mehr pflanzlich. Barbarossa auch eigentlich nicht. Es ist nur unser Wildschwein, aber da ja. Da auf jeden Fall. Also sie sind ja Aasfresser definitiv, ne? Es gibt aber auch aus verschiedenen Regionen, wo, also Südamerika, Australien, Neuseeland, wo eben viel Schafhaltung auch ist, wo es ganz klar beobachtet wurde, dass sie nicht nur tote Lämmer als Aasfresser fressen, sondern dass sie auch tatsächlich Lämmer erbeuten, ne, wirklich prädieren. Wir wissen das auch, dass sie Jungwild durchaus suchen, also vielleicht mal einen Junghasen, weil die sind ja echt abgelegt und die am schlimmsten bedroht ist dann eigentlich so ein Kitz, das ja bis zu 2 Wochen strikt abgelegt ist und sich nicht bewegen darf. Und das steht dann eben auch nicht auf. Das ist ja das große Problem bei der ganzen Kitzrettungsgeschichte mit der Maat. Nun gut, ist das Reh ist jetzt auch nicht bedroht als Art. Von daher ist diese ganze Kitzretterei kein Natur- und Artenschutz, sondern reiner Tierschutz. Na, wenn wir dabei dann aber auch noch die Gelege verschiedenster Bodenbrüter retten, dann ist das wieder okay. Sonst finde ich das einfach eigentlich ein bisschen albern. Da müssten eigentlich nicht wir Jäger die Verantwortung übernehmen, sondern die Landwirte, die sie nämlich haben, per Gesetz. Na, so ein Kitz bleibt eben liegen. Das bleibt da liegen. Und wenn so ein Wildschwein da zufällig drüber stolpert, dann wird es das erbeuten. Und da gibt es glaubhafte Beobachtungen, nicht nur, also sind schon Einzelfälle, aber nicht nur einzeln beobachtet, also schon mehrfach, dass so eine Rotte wirklich ausschwärmt auf so einer Wiese im Mai. Ne, richtig ausschwärmt und diese Rotte systematisch diese Wiese abläuft. Und wenn einer davon auf so einen Kitz kommt, dann erfolgt irgendwie so ein Lockruf an alle anderen, kommt her, ne? Also Jäger, sammelt euch. Dann sind die alle da und fressen zusammen dieses Kitz auf.
Faszinierend, ja.
Ja, also das sind immer ja tatsächlich Einzelbeobachtungen, aber das hat dann eine Bache hat es anscheinend mal gelernt und hat das dann an ihre Nachfahren auch weitergegeben. Das tritt dann für eine Weile in so einer Population wahrscheinlich auf und erlischt dann auch wieder. Also irgendwie geht das auch wieder in Vergessenheit. Na, vielleicht weil sie dann vielleicht auch mal lokal die Kitze erstmal ausgerottet haben oder die Ricken gelernt haben, woanders hinzugehen. Zum Setzen. Na, und aber das, ja. Und dann aber das gemeinschaftliche Jagen, der Rudeljäger, ne?
Du hast vorhin die Parallele zum Menschen gezogen und ich meine, wir Menschen haben auch schon so viel Erkenntnisse gewonnen und wieder vergessen. Also wir
Ja.
sind den Schweinen wahrscheinlich ähnlicher, als uns lieb
Ja,
ist.
ja, ja, ja.
Ich halte jetzt mit meiner Meinung zur Jungwildrettung hinterm Berg, weil um die geht es hier nicht. Aber würde ich am liebsten noch kommentieren. Nichtsdestotrotz, letzte Frage. Kaspar Blume hat nochmal ein Thema aufgebracht, was ich hier ganz gerne schon mal zumindest anfänglich adressieren möchte. Das ist der Dunkersche Leberegel. Den gibt es ja nun auch beim Wildschwein,
Nee,
richtig?
den gibt's nicht.
Den gibt es nicht beim Wildschwein.
Nee, nein, es gibt einen Leberegel und es gibt einen Muskelegel. Und der Dunkersche Egel ist der Muskelegel.
Ah, okay.
Alaria alata. Der Leberegel ist ein Parasit, der in den Gallengängen in der Leber sitzt. Ja, da gibt es einen kleinen und einen großen. Der hat einen recht komplexen Wirtszyklus, also der kleine und der große sogar 2 unterschiedliche Wirtszyklen mit Schnecken und Ameisen und nur mit Schnecken. Der sitzt dann in der Leber, in den Lebergängen, ist also
Tja.
ja,
Ich sehe gerade.
wenn zu viel wird, ist es schlimm, na, dann funktioniert die Leber nicht mehr ordentlich und das passiert immer wieder mal bei Rehen zumindest, dass man mal so eine Leber hat, die irgendwie gelblich aussieht und wo du so Beulen drauf hast, die kannst du dann wegschmeißen, die darfst du nicht, sollst du nicht essen. Also der Leberegel ist für uns selber dann kein Problem, weil wenn durchgegart, kann man auch essen, aber die ganze Leber ist halt gallig. Und der Dunkersche Muskelegel sitzt halt im Muskel und im Fettgewebe. Auch und der hat aber einen Wirtszyklus über Frösche.
Okay.
Deswegen sollte er eigentlich mehr da vorkommen, wo es nass ist. Wir haben den auch mal, ein Kollege von uns hat den mal als Doktorand mal untersucht. Ist er im Veterinäramt. Und der hat auch den untersucht, neben anderen Krankheitserregern. Er hat auch 2 Fälle gefunden. Komischerweise allerdings nicht in dem Gebiet, wo wir viel nass ist. Also nicht zum Beispiel nicht im Kaiserwinkel, sondern tatsächlich mitten in der Lüneburger Heide, wo man eigentlich eher erwarten würde, da gibt es keinen Muskelegel, weil ist ja viel zu trocken. Aber auch da gibt es ja immer nasse Ecken.
Ja, und ich muss zu Kaspers Ehrenrettung sagen, er schrieb auch tatsächlich vom Dunkerschen Muskelegel. Ich habe das nur eben gerade durcheinander gebracht.
Siehste, passiert auch uns. Ja, du hast schon vorgeschlagen, wir machen das mal abends beim Bier. Also weißt du, was dann passiert?
Ja, das wird die längste Sendung ever, der 24-Stunden-Stream. Aber auch angesichts deiner Zeit, wir schnacken schon ziemlich lange. Vielen Dank erstmal für
Gerne,
heute.
gerne. Macht immer Spaß. Ja.
Ja, finde ich auch. Ist immer lustig mit dir und lehrreich. Ja, was soll ich sagen? Das war sie jetzt, die 96. Jagdcast-Episode. Und wer bis hierhin durchgehalten hat, kriegt jetzt schon mal eine kleine Vorab-Info, denn wir nähern uns mit großen Schritten der 100. Episode, die am 27. Dezember diesen Jahres erscheinen wird. Und das ist ausnahmsweise kein Sonntag, sondern der 5. Geburtstag von Jagdcast. Und zu diesem Anlass werden wir ein kleines Quiz veranstalten. Für die Beantwortung der Fragen werdet ihr wahrscheinlich so 2, 3 Wochen Zeit bekommen. Und dann werden wir wirklich großartige Preise aus den Häusern Vortex, Protos und Pfanner verlosen. So, also, es wird um Fragen zu Jagdcast-Sendungen gehen. Also nutzt die Zeit, hört fleißig Jagdcast und dann hoffe ich, kommen die Ausrüstungsgegenstände in gute Hände. Ich freue mich drauf und würde mich auch freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.